Hallo liebe Menschen, ich bin es, Max-Richard Lessmann-Gonzalez vom Niemand-muss-ein-Promi-sein-Podcast. Gleich geht es hier los mit einer ganz besonderen Folge, in der Anja Rützel bei uns zu Gast ist. Anja Rützel ist Kolumnistin für den Spiegel und schreibt dort über das Dschungelcamp, über den Bachelor und diese ganzen tollen Formate, macht das schon seit vielen Jahren und auf eine ganz, ganz besondere Art und Weise, mit der wir uns hier beim Niemand-muss-ein-Promi-sein-Podcast sehr geistig verwandt fühlen. Umso schöner ist es, dass sie heute eingesprungen ist für die Frau Dr. Gruschka und sie wirklich sehr gut vertritt. Es hat mir sehr Spaß gemacht, mit ihr zu sprechen. Am Anfang gibt es noch leichte technische Probleme, aber das gibt sich mit der Zeit. Es ist so ein bisschen spontan gewesen. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Bevor es hier aber losgeht, möchte ich euch nochmal darauf hinweisen, dass es Konzerte gibt von uns, Auftritte, Galas, wie man es auch nennen will, dieses Jahr. Und zwar am 26. April in Leipzig, am 15. Mai in Frankfurt am Main und am 5. September in Berlin. Tickets könnt ihr überall da kaufen, wo es Tickets gibt. Zum Beispiel habe ich euch auch einen Link in die Beschreibung hineingefügt. Und jetzt habt viel, viel Spaß mit Anja Rützel und mir in dieser tollen Folge Niemand muss ein Promi sein.
Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann-Gonzalez. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Dschungelcamp Rückblick bei Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Max Richard Lessmann Gonzales und bei mir ist heute nicht Dr. Elena Gruschka, sondern ein ganz besonderer Gast. Ein Gast, der für dasselbe zu kämpfen scheint wie wir. Deswegen bin ich ganz glücklich darüber, dass sie heute bei uns ist. Bei uns ist Anja Rützel. Hallo Anja.
Hallo.
Ich habe das gerade schon angekündigt, du kämpfst für das Gleiche wie wir. Diesen Eindruck habe ich schon länger, seit ich deine Kolumnen lese auf Spiegel Online. Du schreibst da nicht nur über das Dschungelcamp, sondern auch zum Beispiel über den Bachelor, über die Bachelorette schreibst du da. Und ich glaube, dass wir uns eigentlich einig sind darüber, dass Trash-Fernsehen mehr ist als das, was es so gesehen wird, gemeinhin. Dass es eigentlich tolle Experimente sind, an denen man ganz viel über die Menschen lernen kann, oder?
Absolut. Würde ich mir sofort so tätowieren. Das ist meine tiefe Überzeugung. Und ich freue mich auch, dass viele Leute das inzwischen auch verstanden haben, dass ich das nicht mit so einer, wenn ich darüber schreibe, dass es dann nicht irgendwie so eine despektierliche Ironie ist, sondern dass da auch sehr viel Liebe einfach mitschwingt für den Gegenstand. Und weil das ist mir tatsächlich auch wichtig, dass ich da nicht auf so einem, weiß nicht, Tennisschiedsrichterstuhl sitze und runtergucke, sondern ne, wir lieben das ja.
Ich glaube, das eint uns auch. Das eint uns auch. Und das finde ich wirklich total toll. Und ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren auch eine Entwicklung gibt, dass sich das verändert. Ich glaube, bis vor ein paar Jahren war es so, dass viele Leute das Dschungelcamp zwar geguckt haben, aber da wirklich so mit hassverzerrter Miene saßen und die Menschen so verachtungsvoll dabei angeguckt haben, wie sie diese Maden gegessen haben. Und ich glaube, immer mehr Leute wollen das Madenessen gar nicht mehr sehen. Ich glaube, da sind wir uns auch einig.
Ja, absolut.
Und es geht da eigentlich eher um das Zwischenmenschliche. Wie bist du denn eigentlich überhaupt dazu gekommen, um jetzt mal dich vielleicht auch noch mal ein bisschen so einzuführen in diese ganze Thematik? Wie bist du darauf gekommen, über das Dschungelcamp auf diese Art und Weise zu schreiben? Und war das Dschungelcamp das erste Trash-Format, was du so kolumnisch behandelt hast damals?
Eigentlich war das gar nicht vorgesehen, lustigerweise. Und das war irgendwie auch nie so ein Plan. Es fing eigentlich damit an, dass ich war absurderweise, muss ich im Rückblick sagen, Redakteurin bei der Financial Times Deutschland, die ja dann irgendwann wegen nicht ganz so großen finanziellen Erfolgs paradoxerweise eingestellt wurde. Und dann habe ich beschlossen, jetzt freiberuflich zu arbeiten und habe mich bei Spiegel Online angedient. Und die und habe gesagt, ach, vielleicht könnte ich über Serien schreiben, weil damals war da gerade so das Aufblühen dieses Serienwahnsinns und so. Und ich war da auch mittendrin und dachte mir, das wäre doch eine schöne Tätigkeit. Und meinten sie aber, nee, Fernsehen hätten sie eigentlich genug Leute, aber für Musik könnten sie jemanden brauchen. Und ich habe früher mal auch so viel über Musik geschrieben für Rolling Stone und so und dachte, na gut, in Gottes Namen, obwohl ich eigentlich keine Lust mehr hatte, mich mit solchen schmächtigen britischen Gitarrenbübchen zu unterhalten, die wenigsten haben da ja was mitzuteilen. Und dann war aber die erste Sache, über die ich geschrieben habe, der Eurovision Song Contest. Also so ein Schnittding, ne, aus beidem. Genau. Weil da irgendwie jemand, ich glaube, es ist sogar jemand ausgefallen, das war gar nicht der Plan. Und das fanden sie dann aber irgendwie doch ganz gut. Und dann bin ich doch quasi so in diese Fernsehcrew mit reingerutscht. Und am Anfang haben wir uns dann das Dschungelcamp, ich meine, auch zu dritt geteilt. Also man war nur jeden dritten Tag dran. Und irgendwie hat sich das so entwickelt. Und ich war so begeistert, dass ich zum ersten Mal wirklich machen konnte, was ich wollte. Und es kein Lektorat gab, das dann immer angerufen hat und gesagt hat, Entschuldigung, das Wort gibt's nicht oder so, was ich früher öfter hatte. Und dann wurde ich irgendwie auch immer kühner in dem, was ich so versucht habe. Und so hat sich das dann ergeben.
Ja, es ist sehr schön, weil du bist ja auch sehr bekannt und beliebt für deinen besonderen Stil und deine besonderen Worte, die du da so einfließen lässt in diese ganze Betrachtung. Aus den Worten, finde ich, kann man auch schon die Liebe so ein bisschen herausahnen, wenn man es noch nicht ganz genau weiß, wie das alles so gemeint ist. Ich finde, du machst das wirklich sehr, sehr liebevoll.
Ich bin tatsächlich auch immer sehr unzufrieden mit mir oder so. Das Pi sagt mich immer, dass selbst für Leute, also das stimmt absolut, was du sagst, weil selbst für Leute, die ich nicht so mag, für die möchte ich dann doch auch immer ganz besondere eigene Worte finden, die erklären, warum ich sie nicht mag oder so. Fair enough, würde ich sagen. Also
Und war das damals schon die erste Staffel oder in welcher Staffel bist du quasi eingestiegen?
Ich hatte das Glück, in der goldenen Larissa-Staffel einzusteigen. Oh, was natürlich auch der schönstmögliche Einstieg ist, den man sich hätte vorstellen können. Und vielleicht auch tatsächlich eine Fügung, weil in einer langweiligeren Staffel hätte ich vielleicht gar nicht mich so austoben können. Und dann hätte man vielleicht gar nicht gesagt, komm, mach's doch dann irgendwann mal alleine oder so.
Aber da waren vielleicht hättest du auch dann gar nicht das Gefühl gehabt, dass du das gerne machen willst.
Genau, ne? Genau, weil da waren die Vorlagen ja, also da kann man ja heute nur davon träumen, was damals alles geboten war. Genau.
Ja, es gab so ein paar goldene Staffeln, ne? Die Staffel mit Sarah Knappig, die war auch so,
die
war glaube ich davor, ne?
Die war davor, ja.
Ja,
die war die auch mit hier Jay Kahn im Tümpel. Das ist für mich immer noch. Also wenn es so eine Dschungel-Top 5 gäbe, wäre das auf jeden Fall dabei. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut.
Ich finde das auch sehr schade, dass man das nicht so richtig nachgucken kann. Ich hoffe, dass TV Now das so ein bisschen aufholt und man diese alten Sachen ein bisschen besser gucken kann.
Ja, ich hatte gedacht, es gäbe, ich hatte eine Fehlinfo und hatte irgendwie im Kopf, es gäbe alle Staffeln und wollte wirklich neulich nochmal nachgucken, wie Costa Cordalis in den Wald geschissen hat. Aber es geht glaube ich nur zurück bis 2016 oder so, ne, bei TV Now. 2016 oder 2015.
Das wusste ich nicht mal, dass es bis 2016 die Folge gibt.
Also Larissa ist nicht dabei. Also 2014 auf keinen Fall. Ich meine, es geht bis 2016. Aber das könnte man ja, weil es gibt ja zum Beispiel, man kann ja problemlos die ganzen alten Folgen von Topmodel nachgucken. Das habe ich neulich mal gemacht, die Larissa-Staffel nochmal. Weil ich habe ja, man hat ja nichts zu tun. Und aber das wäre, also da sollte man drauf einwirken. Sollte man den öffentlichen Druck, glaube ich, ein bisschen erhöhen auf TV Now.
Und ich finde, was TV Now auch unbedingt einführen muss, ist eine Download-Funktion.
Oh ja.
Weil ich glaube, also ich glaube für dich und mich, für Leute, die viel unterwegs sind und irgendwie das aber auch beruflich konsumieren müssen, wäre das einfach wirklich wahnsinniger Zeitersparnis, wenn man sich das irgendwie unterwegs oder beim Sport oder so angucken könnte.
Absolut. Da gebe ich dir sehr recht.
Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen davon gesprochen, dass Larissa jemand ist, den du auch weiterhin noch begleitest und auch rückwirkend dir Sachen anguckst. Man hat ja immer so seine Lieblingsmenschen. Mhm. Was sind denn jetzt, du hast gerade eben schon von der Top 5 gesprochen, deine Top 5 Lieblingskandidaten rückwirkend aus allen Dschungelstaffeln zusammen? Kannst du das schon so spontan sagen?
Also ich habe gestern tatsächlich kurz darüber nachgedacht, weil ich so überrascht war. Ich habe natürlich gestern pflichtschuldig mehrfach SMS für Elena abgeschickt. Und das ist ja immer dieselbe Nummer seit Jahren, an die man da SMSen muss. Und dann hatte ich quasi in diesem Verlauf noch von den letzten, tatsächlich seit Larissa, für wen ich alles SMS geschickt habe. Weil man kriegt dann ja immer von dem, das muss ich dir ja hoffentlich nicht sagen, dass der Kandidat einem dann ja so eine Fake-Nachricht zurückgibt. schickt.
Ich habe das noch nie gemacht. Aha. Ich habe das wirklich noch nie gemacht. Ich habe aber auch Angst davor, das damit anzufangen, dass ich dann nicht mehr damit aufhören kann.
Ich hau's halt richtig raus, ne? Also wo ich so denke, all das schöne Zeilengeld zerronnen im RTL-Voting. Aber es ist natürlich auch ein gutes Archiv, weil ich habe also für Larissa, ich glaube, Larissa war auch die erste, wo ich dann angefangen habe, weil es mir einfach wichtig war. Und also da hatte ich ja auch noch die Illusion, ich könnte sie mit meinen Texten zum Sieg peitschen und die Leute so agitieren, nichts dergleichen. Also Larissa, für Larissa habe ich angerufen, dann SMS, dann natürlich für den Mann Aurelio. Wobei ich sagen muss, dass der mich im Dschungel,
die war sehr langweilig,
im Dschungel enttäuscht hat, aber ich wollte es halt auch nicht wahrhaben. Und dann für Helena Fürst und für Kader Loth. Wobei ich sagen muss, dass ich Kader auch bei Big Brother besser fand. Also rein vom Dschungel würde ich sagen, es wären so meine Top-Kandidaten, auf natürlich Larissa, dann auf jeden Fall auch Sarah Knappig. Mathieu Carrière mochte ich sehr gern, so als bösen Gegenspieler von Larissa. Ja. Nicht von Larissa, von hier Kussmark.
Von Sarah.
Ja, und genau, und das war ja auch die Kussmark-Staffel, glaube ich. Ne?
Genau. Und das war auch die Jay Kahn-Staffel, ne? Das war schon eine ganz schön krasse Staffel.
Ja. Also ihn auf jeden Fall auch. Wen haben wir denn noch so? Also man muss
jetzt findest du Thorsten Legert? Auch, dass Thorsten Legert jetzt so integriert wird als Sidekick
von
Daniel und Sonja.
Jetzt besser als im Camp, muss ich sagen, fast. Ja. Weil er macht es richtig gut. Und ich liebe das, dass ich nie so richtig weiß, ob er checkt, was da los ist. Also wenn er so da sitzt und im Kakerlakenkostüm irgendwie Kafka liest, dann frage ich mich, ob man ihm das erklärt, was der Witz ist, oder ob er einfach so dasteht, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Bassist in einer Band, der auch nicht genau weiß, was die Texte vom Sänger bedeuten, aber halt so mitspielt oder so. Ja. Und das finde ich immer faszinierend, dass man das nie so richtig weiß, weil im Camp selber fand ich ihn, ich bin auch sehr allergisch, wenn Leute versuchen, so penetrant ihre Catchphrase zu etablieren. So, also weil früher hat sich's ja so ergeben.
Was geht los da rein?
Ja, genau. Och. Oder auch diese La Familia Grande zum Kotzen. Ja. Weil früher ist es ja so automatisch passiert ich weiß nicht, wenn man halt ahnt, dass die zu Hause im Keller schon 20 Kartons mit T-Shirts haben mit dem Aufdruck, die sie hinterher verklopfen wollen, bin ich verstimmt.
Ja, das stimmt. Obwohl ich La Familia Schande als Reaktion darauf wirklich sehr gut
fand. Das stimmt. Das stimmt. Das war schon gut. Ja, aber ich muss leider sagen, in den letzten Staffeln hatte ich auch nicht mehr so einen Favoriten, wo ich gesagt habe, der muss jetzt gewinnen oder so. Also ich fände es jetzt schon. Ich ahne halt, dass, ich meine, der typische Gewinner wäre jetzt ja hier Sven Ottke oder sowas. Ist ja so meine Befürchtung.
Auf jeden Fall, total, ja.
Und das ist halt wieder so langweilig. Also ich werde tatsächlich noch ein bisschen die Penunzen raushauen für Elena. Egal, ob es was bringt oder nicht. Aber an mir hat es dann nicht gelegen, sondern zum Beispiel an dir. Ne?
Nee, an mir zum Beispiel auch hoffentlich nicht, weil wir uns auch ganz, ganz große Mühe geben, auch innerhalb der Ultras-Gruppe. Wir haben ja so eine Facebook-Gruppe. Mhm. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, ob du dich auf Facebook auch rumtreibst.
Nicht mehr so viel, aber ja.
Ja, da gucken wir das immer gemeinsam, so ein bisschen wie auf Twitter. Und da wird dann auch immer viel kommentiert. Und da ist eigentlich die einhellige Meinung auch wirklich pro Elena, weil wir die auch natürlich schon lange begleiten, seit der ersten Staffel Love Island in Deutschland und große, große Fans sind. Und eben auch ihre Entwicklung und ihre Heldenreise, die sie, finde ich, auch total durchgemacht hat, da sehr positiv beleuchten. Und ich habe aber das Gefühl, dass wir, und damit schließe ich dich jetzt mal ein in dieses Wir, wahrscheinlich mit die Einzigen auf der Welt sind, die das so sehen. Und ich habe ganz schockiert auch mit ansehen müssen, wie Jürgen Milski in der Stunde danach mit seinem komischen Freund Detlef auf ihr da rumgeritten ist und gesagt hat, es wäre unauthentisch, weil sie nicht mehr so ausrastet und so. Und also das hat mich wirklich ein bisschen fertig gemacht. Und ich hatte das Gefühl, es könnte so sein, dass wir damit alleine sind, oder? Dass wir Elena so lieben.
Also sag mal so, das Schockierendste für mich war gestern, ich hatte so ein bisschen Propaganda in meinen Insta-Stories gemacht und bekam dann eine Nachricht von Sarah Knappig, dass sie die
allein das ist schon wunderschön.
Dass sie die Elena echt nicht gut findet. Also dass sie das jetzt nicht so korrekt findet, dass ich sie da als Favoritin sehe. Und dann dachte ich mir so, tja, Ich finde es auch schade, muss ich sagen, dass sie nicht mehr so, so sommerhausmäßig Ausraster abliefert. Auf der anderen Seite finde ich es irgendwie auch ganz cool, weil ich sie wirklich sehr bewundere für die Kontenance, die sie so zeigt. Und ich liebe dieses neue, also früher wäre sie einfach ausgerastet und hätte alle Leute wild beschimpft. Und jetzt hat sie ja so dieses neue, komplett überlegene, verachtende Grinsen, das sie dann manchmal so auflegt. Oh, das finde ich richtig gut. Und auf der anderen Seite ist ja völlig klar, wer schuld ist, das verdammte Jugendamt. Also weil hätte sie, ich glaube schon, dass sie weiter so getobt hätte, wenn sie jetzt quasi nicht die Furcht hätte, dass wenn sie jetzt weiter so performt, dass das Jugendamt dann sagt, ja, vielleicht irgendwie doch problematisch oder so. Das ist halt.
Aber glaubst du nicht eigentlich, dass das Jugendamt da auch trennen kann und sagen kann, okay, das ist ein Unterhaltungsprodukt, das ist ein Unterhaltungsformat, das ist irgendwie auch klar, das ist eine Extremsituation. Man hat sie ja noch nie in der Öffentlichkeit, außer in ihren Instagram-Stories, mit ihrem Kind zusammen gesehen oder wie sie mit dem Kind reagiert, interagiert.
Ja, und das Kind ist ja auch bei den Großeltern. Das ist jetzt nicht irgendwie absurd abgeschoben, wo man nicht genau weiß oder so. Also, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich nehme mir das aber schon ab, dass sie richtig Angst hat. Und dass sie das vielleicht einfach nicht so einordnen kann. Ich würde auch recht geben, dass man eigentlich von der Behörde das erwarten sollte. Aber vielleicht hat sie einfach echt solche Schiss, dass sie denkt, so lieber mal 2 bis 5 Gänge zurück oder so, ne?
Da muss ich direkt denken, hast du den Film Marriage Story gesehen von Noah Baumbach auf Netflix?
Nee.
Da gibt es nämlich auch eine Szene, da geht es um eine Scheidung und da gibt es dann auch eine Gutachterin, die nach Hause kommt zu dem Ex-Ehemann, und um zu gucken, wie er mit dem Kind umgeht. Und das ist wirklich eine wahnsinnig lustige und absurde Szene. Also ich empfehle den Film sehr doll. Und ich glaube, dass eine ähnliche absurde Szene auch passieren könnte, wenn sie zu Elena und Mike nach Hause kommt, weil Mike, der dann nämlich auch ganz doll versuchen würde, wahrscheinlich alles richtig zu machen. Ich liebe ja Mike Heiter. Und du auch, ne?
Ja, das ich liebe ihn sehr, sehr. Hast du seine Story gesehen, wo er in dieser Koala- und Wildtier-Auffangstation war?
Nee, das hab ich gar nicht gesehen.
Es war so gut, weil er wusste halt gar nicht, was er sagen soll und stand dann an so einem Gehege, wo halt so ein Känguru drinnen lag. Und ich meine, ich habe keine Ahnung, wie ein Känguru aussieht, dem es nicht gut geht. Und ich glaube, Mike Heiter auch nicht. Und er gab aber so den Zoologen und meinte so, ja, dem geht's gut, ne? Dem geht's gut. Und es war einfach so in dieser Unbeholfenheit. Und dann hatte er auch so einen Koala, wo ich dachte, der wirkt den jetzt vielleicht gleich aus Versehen, aber halt so lieb gemeint und so, ne? Und das war toll. Ich mag das sehr. Also ist ja auch mein großes journalistisches Ziel, die beiden mal zu treffen.
Ja, ich würde mir das auch sehr wünschen. Obwohl man ja sagen muss, ich habe ja ein Lied geschrieben über Mike Heiter. Du hast das ja sogar auch mal verlinkt. Genau, vielen Dank nochmal dafür. Und Elena Miras hat aber schlecht darauf reagiert. Ja. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt.
Nee, das weiß ich nicht.
Aber Elena Miras hat mich daraufhin beschimpft in ihrer Instagram-Story. Und zwar mit dem wunderschönen Neologismus Spastvogel. Hat sie mich belegt.
Da könntest du dir so ein Maskottchen draus machen, weißt du? So ein Plüschtier, das so...
Und ich fand es auch ganz gut, weil es relativ nah an Spaßvogel ist.
Ja,
hat mir auch ganz gut gefallen.
Also ich muss sagen, wenn ich mir es jetzt aussuchen könnte, ob ich von Elena geliebt oder beschimpft werden könnte, wüsste ich es jetzt nicht hundertprozentig. Weil es ist doch ja auch ein Ritterschlag auf eine Art.
Ja. Ne? Ich habe ihr dann auch, also sie hat mir dann auch geschrieben, ich habe kalten Schweiß auf der Stirn gehabt, meine Frau kann das bezeugen. Sie hat mir dann geschrieben und meinte so, sag mal, geht's noch mit deinem Scheißlied bei Instagram?
Geil.
Und wusste ich irgendwie nicht so richtig, was ich antworten soll, weil ich dachte, das ist jetzt zu kompliziert, irgendwie ihr zu erklären, dass das eigentlich lieb gemeint war und ich wollte gar nichts Böses und so. Und ihr ging es, glaube ich, vor allem darum, dass ich ihre Tochter erwähnt habe. In dem Lied. Und ich muss auch sagen, die Zeile ist jetzt vielleicht auch nicht so, also ich fände es halt einfach wirklich lustig, dass die beiden ein Kind haben, sich auf Love Island kennengelernt haben und dieses Kind dann Eileen nennen. Das fand ich einfach so skurril, dass ich das in dem Lied gerne erwähnen wollte. Nein, tut mir das leid, dass es irgendwie doof für die beiden war oder für sie vielleicht auch irgendwann doof sein wird. Aber ich hoffe, Elena Miras kann mir verzeihen irgendwann.
Ja, aber ist es, ich ahne genau, wie du dich gefühlt hast in dem Moment, wenn man jetzt, also zu dieser kurzen Moment, wo man nur sieht, es ist eine Nachricht von so jemandem da oder so.
Und hast du das öfter mal? Es gab ja diesen großen Skandal mit Nisa Amani, aber hast du das öfter auch noch sonst?
Ja, die
Empyreo
mir ja,
Amani?
Ja, die mir ja nie persönlich geschrieben hat, ne? Also das, nee, ich hatte.
Ach so, es ging nur über Stories.
Ja, also sie
es
hat
gab
dann,
keinen persönlichen Austausch.
Es gab dann irgendwie so einen Moment, als das dann so absurd eskalierte mit der AfD. Und ich wollte ja auch nicht mit ihr in Austausch treten, aber dann habe ich gedacht, komm, jetzt hier, bringt ja nichts, und habe dann ja ihr quasi auf die Seite geschrieben, also ne, natürlich ist es jetzt Quatsch und so. Und dann hat sie kurz darauf geantwortet, aber das, ja, nee, ich hatte ich hatte mal zum Beispiel was ganz Schönes, als Jay Kahn hier zur Fußball-WM in Russland wurde doch Moskau, der Hit von Chinggis Khan, neu
Stimmt,
aufgelegt.
Ja.
Mit ihm
ja.
als Sänger. Und jetzt ja. ist die Problematik, dass ich Chinggis Khan liebe. Weil ja. das so eine Kassette war, die ich als Kind immer gehört habe. Und ich liebe Chinggis Khan, weil es so absurd ist einfach. So, was für ein Maskenball. Auf jeden Fall war ich auch persönlich beleidigt und habe dann was drüber geschrieben, dass es halt nicht geht, dass der Jay Kahn das jetzt singt. Und dann war ich so bei Facebook in meinem Messenger und habe nur gesehen, Jay Kahn, also schreibt, beziehungsweise es kam nicht schreibt, sondern diese drei Punkte, die so tanzen.
Ja, ja.
Und also nicht, dass ich mit ihm befreundet wäre oder irgendeinen Kontakt hätte, aber irgendwie sah ich nur, der ist gerade dabei, mir eine Nachricht zu schreiben. Und die Punkte hoppelten immer so. Und ich war so, nenn ich aufgeregt, wäre es übertrieben, aber doch freudig erregt, weil ich dachte, es wird nichts Gutes sein. Sag mal es mal so.
Ja.
Und die Punkte hoppelten und dann war wieder Pause. Und dann hoppelt es ging wirklich sicher 20, 30 Minuten so, bis er da mal so einen groben Entwurf verfasst hat. Und dann hat er sich dafür entschieden, mir so ironisch zu danken für meinen ach so netten Text. Also enttäuschend, muss ich sagen.
Ja.
Und ich glaube, dass ganz am Anfang er mich bestimmt beschimpft hat und sich dann entweder besonnen hat oder jemand hat gemeint, na, vielleicht lieber nicht so. Das war viel schöner am Ende dieser Erwartung natürlich als die eigentliche Mail. Aber ansonsten, ja, also das ist so ein bisschen neu, dass manche Leute, über die ich schreibe, sich so melden. Also sowas wie wenn ich über einen besonders albernen Fotografen bei Austria's Next Topmodel, der da so zu sehr fotografenmäßig posiert, dann kann das schon sein, dass der mir dann bei Twitter schreibt, um mir seine Sicht der Dinge klar darzulegen und so.
Aber man freut sich ja auch darüber, ne? Ich finde das ja auch, das sind wir uns wahrscheinlich ähnlich. Du hast es ja auch gesagt, es geht dir ja schon auch, also du hast einen grundsätzlich liebevollen Blick auf die Sachen, auch wenn die manchmal kritisierungswürdig sind und irgendwie abstrus sind und man dann eben auch einen Witz drüber macht. Und ich habe aber natürlich immer Angst, dass die Leute, um die es da geht, das nicht so richtig verstehen.
Das ist auch oft
da
so.
Da irgendwie so die blanke Aggression einfach einem so entgegenschwappt.
Also ich finde, ich freue mich auch immer irgendwie. Gleichzeitig mache ich oft die Erfahrung, dass sie selbst Dinge, die ich positiv meine, nicht so als positiv verstehen. Und gleichzeitig finde ich es aber auch immer so vollkommen absurd, weil ich immer gar nicht richtig realisieren kann, dass diese Leute wirklich leben. Also dass die halt nicht Serienfiguren sind. Weil ich erinnere mich, letztes Jahr war ich bei so einem Musical, bei der Premiere von dem Musical, wo es um die Lieder von Take That ging. Deswegen war ich da anfällig und wollte da unbedingt
Prince Damien auch mit
genau,
gespielt hat.
Genau.
Ja.
Es war nicht gut, kann ich gleich sagen. Also das Musical war ganz gut, aber er war komplett farblos und fehlbesetzt. Jedenfalls, stimmt, das habe ich ganz vergessen, der war da mit dabei. Und bei dieser Premiere waren halt ganz viele Leute, so dieses ganze Influencer-Pack, das gerade frisch aus Love Island draußen war. Hier so Glatzen Nick von der Bachelorette. Und auch hier
der keine Glatze mehr hat jetzt, ne? Der ist jetzt frisch transplantiert.
Ja,
also und guckt sich immer die Instagram-Story von Jelis jetzt an nach der Trennung.
Ist er das?
Johannes.
Ich habe nämlich gerätselt, wer es ist. Ist das verbürgt oder ist das dein Verdacht?
Es ist von ihr, geleakt worden.
Weil sie hat doch auch neulich hat doch auch neulich gesagt, dass die nicht mehr befreundet sind, weil hier Nick und Jesse, was mich auch so aggressiv macht, Jesse, ja doch immer diesen Paar-Wettbewerb hatten mit ihr genau. und Johannes.
Wer die schönere Rolex.
Genau. So. Na, jedenfalls liefen die da alle rum, unter anderem auch hier der Schiele-Bachelor, Leonard.
Ne? Ja.
Und ich bin.
Der geschielt und gelispelt hat.
Das war. Und ich bin den dann in der Pause so ein bisschen, ich will nicht sagen hinterhergeschlichen, aber unsere Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt. Und ich war so fasziniert davon, dass das echte Menschen sind, die da so rumgehen. Weil man dann ja, doch immer aufpassen muss, das sich klar zu machen. Und das finde ich dann immer eine schräge Erfahrung.
Ich hatte das beim Public Viewing von Prince Charming im Finale.
Aufhören.
Prince Charming.
Da habe da irgendwie noch eine Einladung gekriegt und war aber krank. Ich hatte überhaupt gar keine Stimme an dem Tag und habe aber so mit mir gehadert, ob ich trotzdem noch nach Hamburg fahren soll, weil ich liebe ja fast alle Prince Charming Teilnehmer. Ja,
ich auch. Hattest, ich fand's wirklich wahnsinnig toll auch.
Hattest du denn Kontakt mit denen?
Ich hatte an dem Tag, ging es mir tatsächlich auch gesundheitlich nicht so richtig gut, und das war in so einer ganz dunklen Höhle, irgendwie in so einem Kellergewölbe, und es war super voll, viel zu voll, man konnte gar nicht richtig sitzen und es war unglaublich laut, und ich bin dann nach einer halben Stunde gegangen.
Ach.
Und weil ich mich aber auch nicht in der Lage gefühlt habe, ich wollte, wenn ich mit denen rede, dann wollte ich auch einen souveränen Eindruck machen,
absolut.
Und ich dachte, den kann ich jetzt gerade nicht machen, dann bin ich lieber gegangen, aber wir haben tatsächlich mit Lars eine Folge aufgenommen.
Das habe ich gesehen und das will ich auch noch unbedingt nacharbeiten. Also,
ja.
Also
das war auch toll. Das hat echt sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, ne, also da, und ich denke, es lustigerweise wäre es mir wahrscheinlich dann dort genauso gegangen, weil ich dann wahrscheinlich mit so einer Stimme, will man auch nicht als komische Alte sich diesen Leuten nähern. Weil die können ja manchmal dann, also ich hatte einmal so ein Erlebnis, als ich tatsächlich Larissa Marold mal interviewt habe. Zu ihrem Schauspielengagement in als die Buhlschaft hier in Potsdam vor 2 Jahren. Und das war nur so ein, also sie wollte natürlich über ihre neuen Theaterambitionen sprechen. Und ich habe wirklich penetrant immer wieder so Detailfragen zu ihrem Dschungelcamp-Dings gestellt. Sie war super nett und alles. Aber ich glaube, dass sie wirklich gedacht hat, also sie war sich nicht sicher, ob ich wirklich eine Journalistin bin, glaube ich. Und sie hat auch immer behauptet.
Und du warst dir vielleicht zwischendurch auch nicht ganz sicher.
Ich war mir sehr sicher. Da habe ich wirklich, jegliche berufliche und professionelle Würde fahren lassen. Das war mir alles egal. Hab dann noch ein super Bild von ihr und meinem Hund gemacht. Das war eigentlich der eigentliche Anlass für dieses Treffen. Und deswegen dachte ich nämlich auch, also ähnlicher Gedankengang wie bei dir, glaube ich. Man will denen dann ja so entgegentreten, wenn man wirklich so on top of this Game ist und nicht irgendwie als so komischer, schräger Vogel.
Es waren aber auch ein paar Leute da aus anderen Formaten, und ich habe tatsächlich auch das Gefühl gehabt, dass eventuell, aber man entwickelt da vielleicht auch so ein bisschen so eine Paranoia, da waren 2 Kandidatinnen von Bachelor in Paradise, über die wir uns auch ein bisschen lustig gemacht haben.
Jetzt aktuell?
Was ja in der Natur der Sache liegt. Ja, genau, aus der letzten Staffel. Nämlich Janina Celine war da und Kimberly.
Kimberly weiß ich schon gar nicht mehr, siehste?
Ja, die war auch nur ganz kurz da. Über die haben wir uns auch nicht so lustig gemacht. Die finde ich eigentlich auch ganz sympathisch. Aber über die andere haben wir uns ein bisschen lustig gemacht.
Ist das die in Australien ist? Ja. Nee.
Nee, das.
Ach nein, das ist die mit dem Liebesbrief vom Bachelor.
Genau, das ist die mit dem Liebesbrief vom Bachelor, die Familie vorstellen wollte, nachdem irgendwie 2 Sätze miteinander reden. Genau, die war das. Und die hat mich ganz böse angeguckt die ganze Zeit, aber vielleicht guckt die auch einfach böse und die wusste gar nicht, wer ich bin, weil sie sich das natürlich nicht angehört hat, aber man weiß es nicht so genau.
Man weiß es nicht. Also wenn ich irgendwo so teilnehmen würde, würde ich alles nacharbeiten, jeden Fitzel, wer mich irgendwo mal rezensiert hat, sag ich mal. Oder so.
Ja, aber wir sind jetzt schon wieder ganz weit draußen mit den ganzen Leuten, die es alle so gibt. Und wir können ja mal zurückkehren ins Dschungelcamp, in den aktuellen Dschungel und mal gucken, was da so los war. Wir haben im Vorgespräch schon so ein bisschen gesprochen kurz, und du hast gesagt, du warst kurz davor, deinen Joker zu ziehen und darüber jetzt nichts zu schreiben. Woran lag das? Warum war die Folge dir so ein bisschen ein Dorn im Auge?
Weil ich tatsächlich gehofft hatte, dass das Uringate von vorgestern einfach zumindest noch ein bisschen ausplätschert, um es mal richtig ekelhaft zu sagen. Weil da wäre noch so ein bisschen, weil ich war ja sehr erleichtert, als es vorgestern endlich, als dann, ne, als hier Elena und Dingens, Dani, die Dani. Mutter, sich
die
quasi
Mutter. Also,
sich da so zerworfen haben, weil ich erstens den Anlass sehr, sehr schön fand. Ne, über so
auf
einem,
jeden Fall wahnsinnig toll.
Ja. Und da dachte ich mir, jetzt endlich passiert mal was so. Weil ich es dieses Jahr wirklich, wirklich mühsam finde, mir irgendwie jeden Morgen was auszudenken. Und dachte, jetzt passiert mal wirklich was und ich muss nichts irgendwie an den Haaren herbeiziehen. Und dann sich so absurd professionell zusammenzuraufen, auch in so einer Überschwänglichkeit, die beiden, das war für mich eine herbe Enttäuschung. muss ich sagen. Und ansonsten, dann war ich auch unglücklich über Markus Abwahl, weil ich mir von dem doch noch einiges mehr versprochen hatte, muss ich sagen.
Ja.
Und insgesamt, Total. Also und dann habe ich natürlich wirklich, ich saß hier auf meinem Sofa und habe gezetert wie eine alte Vettel, wie einfach diese Fragen waren bei der Prüfung. Weil ich bin sowieso immer für mehr Wissensprüfungen im Dschungelcamp. Weil ich das immer eigentlich lustig finde. Und also, ich meine, nach gute Zeiten, schlechte Zeiten zu fragen, also wirklich.
Ja, ich glaube, was mir daran gefallen hat, um vielleicht deren direkt mal einzusteigen und über die Dschungelprüfung zu reden. Also es ging darum, dass Elena und Dani mal wieder im Doppelpack in so einer komischen Ölpumpe eingespannt Fragen beantworten mussten. Jeweils jeder die Hälfte der Frage aus so einem Haufen von so Gedärm so rausziehen mussten. Und die Fragen waren relativ einfach und Elena wusste sie aber eigentlich nicht und Dani hat sie dann immer so rausgebrüllt und dann haben sie so zusammengepuzzelt. Und ich glaube, was ich daran aber eigentlich ganz gut finde, ist, dass, und dann auch wieder psychologisch gesehen ganz schlau, dass sie es so gemacht haben, weil Dani sich nach einem kurzen Moment, wo man irgendwie dachte, so cool, jetzt hat sie was gemacht, zu einer ganz anderen Art von unsympathisch aufgeschwungen hat. Also sie hat nochmal eine ganz andere Seite von sich gezeigt, die aber genauso unsympathisch ist und hat auf einmal einen totalen Höhenflug gehabt, wegen einer Sache, die wirklich Pipifax war.
Ah, Pipifax, und, das muss ich mir noch merken, das ist auch noch, das habe ich noch nicht verwendet. Ja, stimmt. Ja.
Und man dachte so ganz kurz, jetzt, das ist der Punkt, normalerweise, da kann man ja so ein bisschen so wie der Bachelor, der aktuelle das auch gerade macht, ja immer nach Leistung Rosen vergeben, dass man sagt, jetzt mag ich dich doch, weil du hast was Gutes geleistet, aber die hat das natürlich komplett wieder, auch in der Gruppe wieder runter, also das fand ich so krass, weil die Gruppe hat sich ja auch erst gefreut, als sie da wiederkamen und dann waren die nach Sekunden wieder genervt von ihr. Wie sie das schafft, das ist echt schon ein Kunststück. Also das finde ich wahnsinnig krass.
Das stimmt tatsächlich. Also weil sie, viele Menschen oder die meisten Menschen haben ja so eine Art beschissen zu sein, sage ich jetzt mal.
Ja.
Und sie kann da echt, die Palette ist vielfältig. Das stimmt. Also so ist nicht nur eine schlechte Verliererin, sondern auch eine schlechte Gewinnerin, so, ne?
Vollständig. Ja.
Also in ganzheitlich irgendwie. Also,
Und das tut mir aber auch wahnsinnig leid. Ich finde, sie ist wirklich eine tragische Figur. Ja. Ich weiß nicht, wie stehst du denn zu Dani Büchner jetzt nach der ersten Woche? Was ist dein Gefühl? Also ich habe auch so ein bisschen rausgelesen, dass du natürlich also Ablehnung empfindest dir gegenüber, aber schon auch Mitleid hast.
Ja,
oder? Also nicht mit dem, wofür sie Mitleid haben will, sondern mit ihr als Gesamt.
Ich fühle mich auch so ein bisschen, ich bin glaube ich auch ein bisschen sauer auf sie, weil ich mich so ausgebremst fühle moralisch ein bisschen.
Ja.
Weil manchmal denke ich mir, würde ich noch jetzt nicht die Keule rausholen oder so, aber würde irgendwie gerne, ich kann über sie gar nicht richtig ungehemmt schreiben, weil ich immer denke, man kann ja jetzt auch nicht so Mutterwitze machen, weil bestimmt ist es schon schlimm mit den 5 Kindern alleine und so und der Jenser und alles, das ist ja alles schlimm, aber mit jedem Mal, wo sie das selber als schlimm zelebriert, nimmt sie davon was von meinem ehrlich empfundenen Mitleid ein bisschen weg halt, aber es ist gleichzeitig kann ich's halt, ich bin ja auch ein Mensch, kann ich da halt nicht so drauf gehen, wie ich das vielleicht eigentlich gern möchte und wie ich manchmal auch denke, dass sie es eigentlich auch verdient, durch ihr, wenn man ihre Geschichte von ihrem aktuellen Verhalten mal abspaltet. Und einfach nur, wenn man das alles nicht wüsste und würde sie nur erleben, dann würde man denken, was ist denn das für eine? Und dann immer dieser Credit, den sie da so hat. Ich finde das ganz schwierig. Ich denke da auch wahrscheinlich mehr drüber nach, als ich sollte. Aber ich finde, sie müsste jetzt dann, wo selbst die Urinsache irgendwie nichts mehr abwirft, kann sie für mich dann auch irgendwie raus, muss ich sagen. Wenn es jetzt nicht bald richtig eskaliert, dann würde ich sie gerne entfernen, muss ich sagen.
Ich hätte mir auch wirklich gestern gut vorstellen können, das erste Mal auch, dass tatsächlich quasi der Bösewicht rausfliegt als allererstes, weil normalerweise wird der ja auch immer durchgeschleppt, also das ist so ein klassischer vierter Platz.
Stimmt, ne? Genau.
So, der Bösewicht wird immer vierter, weil die Leute wollen ganz lange noch, dass das Leid sich verlängert und auch die Eskalation und Konfrontation irgendwie sich durchzieht, aber ein Platz auf dem Treppchen wird da nicht gegönnt. Und irgendwie hatte ich bei Daniela Büchner aber das Gefühl, dass niemand, also auch nicht aus Gehässigkeit oder Häme, weil, wie gesagt, ne, man da auch moralisch so ein bisschen ausgehebelt wird gleichzeitig wieder durch diese ganze Sache, weil man denkt, ja, das ist aber, ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll, dass dann wirklich niemand für sie anruft, weil ich kann mir niemanden vorstellen, der Fan von ihr ist. Und genauso gut konnte ich mir dann aber auch niemanden vorstellen, der sie wirklich weiter quälen will. Aber wahrscheinlich gibt es dann Leute, die sind einfach noch gemeiner und wollen das irgendwie doch.
Ich guck ja auch ihre, also die Insta-Stories ihrer, ich glaube, die Managerin verwaltet jetzt ihren Account oder so. Und die repostet dann ja auch immer ganz, also es gab ja so eine kleine Kampagne von Büchner-Fans, die quasi versucht haben, das als Anti-Mobbing-Kampagne dann zu verbrämen und gesagt haben, das ist Mobbing, was hier mit ihr passiert und so, wo ich dachte, nein, das ist nicht Mobbing. Und die, glaube ich, geben da schon noch Geld aus. Ich dachte aber, es könnte so ein, weil letztes Jahr war es ja ein bisschen so mit Domenico, der ist ja als erster geflogen. Ja. Und der war ja schon so ein bisschen der Arsch wegen der Evelyn-Angelegenheit und so. Das, womit ich auch nicht gerechnet hätte.
Aber das fand ich auch tatsächlich in dem Moment total doof, weil es hätte ja noch weitergehen können, dieser Konflikt. Und es hätte vielleicht auch sogar noch ein Vertragen geben können, irgendeine Einigung, irgendeinen emotionalen Moment. Und dem sind wir da damals komplett beraubt worden, finde ich. Das fand ich auch richtig schlimm damals, dass der einfach rausfliegt. Ja, also ich habe es überhaupt nicht verstanden.
Aber ja, glaube ich, einfach auch wieder nur so ein Beleg dafür, habe ich jetzt schon irgendwie wieder gelesen, auch in Bezug auf Marco, weil man ja denken würde, er hat doch, ich weiß nicht, wie viele Insta-Follower er jetzt hat und so, wieso ruft denn da niemand an, dass eben doch der Großteil dieser sogenannten Follower einfach nur irgendwelche asiatischen Fake-Fans oder sowas sind, ne? Gekauft.
Oder Karteileichen irgendwie.
Also, das... das setzt die Verhältnisse dann vielleicht auch wieder ganz interessant ins rechte Licht. Weil ich hätte gedacht, dass auf jeden Fall Anastasia fällig ist als Erste.
Ja, oder der Frisurenmann, wie wir ihn nennen, Markus Reinicke.
Sehr schön. Ja. Das stimmt. Das ist ein sehr schöner Begriff. Ja.
Um vielleicht einmal kurz auf Marco zu kommen. Ja. Ich finde, Marco hat eine ganz besondere Heldenreise hinter sich eigentlich. Hast du ihn bei Bachelor in Paradise auch verfolgt?
Ja. Und ich war...
Hast du da auch drüber geschrieben eigentlich?
Nee, Bachelor, da habe ich, glaube ich, nur die erste Folge gemacht, meine ich.
Okay.
Und vielleicht das Finale? Ich glaube aber eigentlich... Nee, ich glaube nur auch, die erste Folge.
Die erste Folge habe ich, glaube ich, gelesen und dann aber auch... Ja.
Ja. Nee, ich muss auch sagen, ich war so gerührt von ihm... Am Ende, weil ich am Anfang natürlich, als diese Sache kam mit, du hast hier die eine versucht beim Sex zu filmen oder was, um das dann zu verkloppen und so, dachte ich mir, was für ein Vollidiot einfach.
Total, ja.
Aber wie er sich dann entwickelt hat und die Liebe gefunden hat aus Versehen, ja eigentlich, ich ihm auch vollkommen abkaufe. Ich kaufe ihm die Nummer total ab. Und auch jetzt im Camp, wie er... dass er so Sachen sagt wie, ich habe Angst, mich zu verlieren, das hört man jetzt auch nicht so oft von solchen Typen. Also wenn man ihn sich so anguckt und wofür er eigentlich steht, muss ich sagen, finde ich das durchaus bemerkenswert. Also sich so verletzlich zu machen, ne? Weil für jemanden, für den über Gefühle sprechen jetzt nicht so zum täglich Brot gehört unbedingt oder so, nehme ich mal an. Finde ich.
Und der 15 Jahre lang nicht geweint hat, ja, auch, ne? Was er ja gesagt hat. Und jetzt irgendwie öffentlich im Fernsehen zu weinen vor Millionen, das ist natürlich auch ein krasser Bruch damit.
Ich glaube ja, dass der wirklich Glück gehabt hat mit der Christina. Ich glaube, die macht es gut. Wie sie ihn so, glaube ich, so ein bisschen hier und da in die richtige Richtung schubst, könnte ich mir denken. Also es macht auf mich einen guten Eindruck, die beiden. So.
Finde ich auch total. Und ich finde, er hat aber auch Glück gehabt eigentlich mit Sonja. Dieses Gespräch in dieser Folge fand ich sehr, sehr gut. Weil er ja erstmal so beim Ottke so abgetropft ist. Ne? Er hat jemanden Wahnsinn. Gesucht, mit dem er über Wahnsinn. Zweifel sprechen kann.
Das war aber auch nie. Wie immer das war. Ja, wobei ich hab geschrieben, es war so ein bisschen die gut getimte letzte Ölung, die sie eben da so noch verpasst hat. Als hätte sie es geahnt, dass er es jetzt nochmal braucht, weil er dann weg ist.
Ja, bevor er rauskommt auch. Ja. Ja, also ihm so gut zugeredet, auch so dieses Orakelhafte, du wirst deinen Weg finden, ne? Du wirst deine Bestimmung finden.
Genau.
Das wird nochmal was ganz anderes sein. Und ich kann mir das auch irgendwie richtig gut vorstellen.
Aber was? Ich sag dir was.
Ich habe gestern in der Gruppe eine Prognose abgegeben. Uh-huh. Und zwar glaube ich, dass der sowas macht wie Capoeira-Lehrer sein.
Ja.
Sowas, was sehr körperlich ist.
Ja.
Und aber auch irgendwie so...
so ein bisschen spirituell oder so?
Genau, ein bisschen spirituell, nicht zu spirituell, aber so was Gemeinschaftliches hat, was Emotionales hat, was Energisches hat. Und da kann er auch immer so sich diesen Zopf machen, so weite Gewänder anziehen und dann immer so tanzen und treten und so. Ich finde, das passt irgendwie gut
das
zu ihm.
Das passt wirklich gut, weil ich habe gestern kurz gedacht, so Pferdeflüsterer.
Ja, könnte auch sein, weil ja Christina ist ja großer Pferdefan.
Genau, also da kam ich so ein bisschen drauf, dass die gemeinsam irgendwie, weil ich habe aber länger drüber nachgedacht, was dieses andere genau sein könnte.
Könnten das Wendlergestüt kaufen, zu zweit.
Ich habe ja neulich gegoogelt, was da draus geworden ist und ob man das besichtigen kann, weil ich da eigentlich gerne mal hin, nee, das heißt jetzt ja auch irgendwie ganz anders und ich glaube, man kann da nicht, ist nicht vorgesehen, glaube ich, dass man das besichtigt. Hätte ich mal ganz schön gefunden, aber ja. Ja. Nee, ich habe noch so ein paar, ich wollte mal so wissen, was der so für Preise aufgerufen hat, wenn der so seine Pferde verkauft hat und so, aber es gab dann doch leider erstaunlich wenig Informationen.
Also Marco traurig ich auf jeden Fall sehr. Ja, ich fand ihn richtig toll und ich hätte auch gerne noch mehr von ihm gesehen, du auch. Ne?
Ja, ich verstehe auch nicht, was das für Menschen sind, die für Raoul anrufen, wenn sie für Marco anrufen könnten. So.
Ja.
Also das ist mir ein völliges Rätsel. Überhaupt.
Das verstehe ich auch.
Ich will auch ein generelles Verbot für diese GZSZ-Fraggles, weil die ja noch.
Das sind immer die Schlimmsten, ne?
Die haben noch. Was hätten die je für uns getan? Nichts. Also da war ja nie hier den
Felix
letzten.
Felix mit dem Würmchen.
Ja, und hier diese, den habe ich ja auch richtig gehasst. Eigentlich ist es, das war ja eigentlich so, vielleicht hat da hier die Witwe ihre Inspo gekriegt, oder? Der hat dieses Kind, das ungeborene Kind hier auch ausgeschlachtet, ohne Ende. So.
Ja, und man hatte tatsächlich dann auch irgendwie das Gefühl, das Kind ist doch auch erst viel später geboren.
Ja.
Da gab es doch auch so eine ganz leichte Ungereimtheit in der ganzen Geschichte.
Du meinst, es wurde erst anschließend überhaupt erst gezeugt?
Ja, genau. Ich glaube, das ist 10 Monate nach dem Dschungelcamp geboren.
Ach so, ja.
Also es war irgendwie, irgendwas war da, ich möchte jetzt keine schlafenden Hunde wecken, aber irgendwas war da ganz seltsam dran an der ganzen Geschichte.
Interessant, ja gut. Das macht es eigentlich noch ein bisschen schöner dann, das ist für mich im Rückblick.
Genau, du hast gesagt Raoul, ne? Der hatte jetzt wirklich auch fast keine Sprechzeit in der ganzen Zeit, hat sich einmal aufgeregt über diese Weiher-Situation. Finde ich auch irgendwie schön, dass die immer so Weiher sagen, so selbstverständlich. Ja. Das ist doch eigentlich, das ist ein bayerisches Wort, oder?
Ja,
Weiher?
Findest
das sagt
du?
Man doch.
Also ich kenne, also ich komme
so
komm ja aus
Preußler-artig.
Aus Bayern, aber ich hätte jetzt Weiher nicht so lokal eingefärbt gesehen, aber keine Ahnung.
Ich glaube, für mich ist das wegen Ottfried Preußler so, wegen dem kleinen Wassermann, weil der auch immer in einem Weiher war.
Ah, okay. Ja, weiß ich
vielleicht
nicht.
Ist das deswegen so, dass ich dann denke, dass das irgendwie was damit zu tun hat. Aber Ottfried Preußler, ist der überhaupt Bayer? Weiß ich auch
was sind denn das hier für Fragen?
Ich glaube, das liegt daran, dass ich damals in Bayern gewohnt habe.
Ottfried ist natürlich eigentlich, aber Preußler, merkst du was? Preußler.
Ja, stimmt, das stimmt schon. Wäre ein schlechter Name.
Ich glaube nicht, dass ein Bayer Preußler heißt, sage ich jetzt.
Saupreuß, ja. Das stimmt schon. Raoul hat sich, wie gesagt, über diese Weiher-Situation da aufgeregt. Sonst kam der gar nicht zur Sprache, beziehungsweise sein Spruch ist natürlich ein super Running-Gag immer noch bei uns in der Gruppe mit dem Klavierspielen.
Ja.
Ich spiele Klavier schon länger. Aber sonst kann man auch nicht mehr viel von dem erwarten, nee. Oder? Was soll denn da noch passieren?
Nee, also hat er nicht auch so ein bisschen gemöppert, als Marco hier seine Energiestrahlen eingesetzt hat? Das fand er doch auch zu albern oder irgendwie so, ne? Ich fand es so gut.
Die Energiestrahlen.
Kennst du eigentlich
schön,
das?
Wunderschön.
Kennst du das, was er immer in seiner Insta-Story macht? Da muss ich ja auch immer wirklich mehr lachen, als man sollte in dem Moment. Wenn Christina und er so auf dem Sofa irgendwie liegen und sie macht irgendwie was am Handy, dass er ihr dann so den Sockenfuß quasi ans Ohr hält und so sagt, Schatz, Telefon für dich.
Das habe ich noch nie gesehen. Ich versuche auch immer, mich zu trennen von den Leuten relativ schnell. Ja. Ich kann die dann nicht noch für immer begleiten, weil das ist zu schmerzhaft für mich. Das Ende von Love Island, das war für mich richtig schlimm dieses Jahr, weil es ja ein ganzer Monat, oder letztes Jahr war es ja, ein ganzer Monat war und ich habe jeden Tag eine Podcast-Folge aufgenommen dazu.
Oh Gott, was?
Und das,
jeden Tag? Okay, das ist... Ich verneige mich. Also 4 Wochen ist eine Leistung. Ja.
Und ich habe richtig Liebeskummer gehabt, als das vorbei war. Also das war schlimm und das ist auch immer schlimm für mich. Für meine Frau ist es immer richtig toll, wenn so eine Sendung vorbei ist, weil ich immer in so einem komischen Wahn bin. Das kennst du ja vielleicht auch, dass dein Umfeld irgendwie, wenn du in dieser Dschungelzeit bist, da so ein bisschen, vielleicht befremdet ist davon, wie viel Freude und einem das macht und wie viel man auch über nichts anderes mehr reden will.
Ja, es ist mehr so eigentlich, dass ich fühle mich dann eher so, als hätten sie mich in eine Höhle gesteckt und zugemauert, weil eigentlich niemand mehr groß mit mir Kontakt anstrebt in dieser Zeit, muss ich sagen. Ist leider so. Und hattest du denn einen Liebling bei Love Island dieses Mal? Also abgesehen jetzt von Marco vielleicht?
Es war ein bisschen schwierig. Also bei Love Island dieses Jahr war es schwierig. Also Danilo war eigentlich mein Lieblingskandidat.
Wirklich?
Wirklich. Ja, ich kann dir das auch belegen. Dafür sind wir auch stark angefeindet worden, weil wir waren ja auf Love Island. Ne? Wir sind ja da bei der Stunde danach zu Gast gewesen und haben da drüber geredet. Und haben da auch Danilo verteidigt und haben quasi seine Perspektive irgendwie geschildert und so. Und da war sich ja die Öffentlichkeit sehr einig, dass Melissa irgendwie das Opfer ist. Was sie auch war, ich schlüssel gleich auf. Ich schlüssel gleich auf, was unsere Meinung dazu war.
Du verlierst mich.
Ja, ich krieg dich gleich zurück, ich verspreche es dir. Und daraufhin sind die Leute da durchgedreht. Also da hat man auch gemerkt, dass die normalen Menschen, das klingt jetzt irgendwie so fast schon abwertend, aber die anderen Leute, die Love Island gucken, das wirklich einfach ganz anders gucken und vielleicht ein bisschen mehr 1:1 und sich vielleicht gar nicht so Gedanken machen und dann aber auch sehr brutal in der Bewertung unserer Annahmen waren. Und zwar hat Elena Gruschka eine Nachricht bei Instagram bekommen mit der schönen Frage, sag mal, haben Sie Scheiße gefressen? Aber immerhin gesiezt.
Aber ich meine, muss man sagen, schön gemacht, ne? Schön gebaut.
Ja, bei Danilo muss ich sagen, ich fand, ich habe Danilo diese ganze Zerrissenheit komplett abgenommen. Ich habe das Gefühl gehabt, dass es für den wirklich, dass der einfach durcheinander ist, sein Charaktertrait ist. Und der Grund, warum Melissa mir, und das hat sie dann aber auch geändert, kurz nachdem wir das so drastisch angesprochen haben, Melissa mir auf die Nerven gegangen ist, dass sie ihm nicht gesagt hat, so jetzt reicht's aber auch mal hier.
Ja, das stimmt.
Und das hat sie dann quasi aber auch irgendwann endlich gemacht. Und dann fand ich die auch wieder gut. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann immer nur so leidend immer alles mitgemacht hat und sich so auf der Nase hat herumtanzen lassen von ihm, das fand ich total bescheuert. Und ich fand Danilo aber wirklich sehr, sehr sympathisch und ich konnte diese Leiden und dieses Durcheinandersein, konnte ich bis zum gewissen Grad auch nachvollziehen und finde auch, dass er sich natürlich bescheuert verhalten hat, aber trotzdem sehr sympathisch war und auch nachvollziehbar.
Meine Lieblingsfigur bei Love Island war die Mutter von Danilo tatsächlich. Ja. Das war für mich das Schönste. Es war so schön, dass ich es gar nicht fassen konnte. Was für eine geniale Idee einfach, die Mutter ranzukarren. Ja. Das war, ja. Das fand ich sehr gut.
Man muss aber auch sagen, dass am Ende des Tages Danilo vielleicht seiner Mutter auch ein bisschen böse sein muss, dass eventuell sie dafür gesorgt hat, dass er das Geld, dass er quasi für das Geld keine, was man da gewinnen konnte, keine Rolle mehr gespielt hat. Also damit waren die ja als Paar komplett raus, komplett abgestempelt und Aber wir sind jetzt schon wieder ganz woanders, Anja. Und ich finde das wunderschön. Aber, es macht mir ganz, ganz großen Spaß, mit dir zu reden.
Aber es ist natürlich auch symptomatisch, ne? Weil guck mal, wären die Leute im Camp interessanter, müssten wir nicht immer hier links und rechts wegscharwenzeln zu anderen Formaten. Es ist einfach...
Von wem würdest du denn gerne noch mehr sehen jetzt? Was glaubst du, in wem schlummert noch was, was irgendwie noch rauskommen könnte? Irgendwie eine geheime Beichte oder irgendwas, was da sich jemand aufbewahrt hat vielleicht?
Also ich hätte gerne mal, dass hier Claudia wenigstens einmal kurz die Nerven verliert vielleicht, was aber glaube ich einfach nicht mehr passieren wird. Da muss man sich nichts vormachen. Und dass Elena ihre Scheißbombe halt einfach jetzt auspackt, von der ich wirklich glaube, dass es sowas total Banales ist. Also es sei denn, die Claudia hätte den Wendler jetzt mit jemand super spektakulär im Hintergang. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube, das wird einfach ein Verpuffen, wenn sie es überhaupt sagt, aber davon ist ja gar nicht mehr die Rede. Ich fürchte, ich habe schon fast ein bisschen abgeschlossen. Also ich habe eigentlich keine großen Hoffnungen oder...
Keine Wünsche, keine Träume mehr. Nee. Du hast mit allem abgeschlossen.
Ich fände es... Ich bin auch so fast schon leidenschaftslos, was so den Sieg angeht. Es wäre mir schon recht, wenn Elena gewinnt, muss ich sagen.
Ja.
Auch weil sie dann wieder lustige Reisen mit dem Geld machen könnte, sie ja nur für die Tochter gewinnen, wie man weiß. Mit dem Sommerhausgeld waren sie doch dann auch gleich irgendwie länger in Florida oder wo, ne? Irgendwie so. Das fand ich auch gut. Aber das Kind war ja auch dabei und so, ist ja alles gut. Aber sonst, hast du noch, glaubst du, es passiert noch irgendwas Entscheidendes, Interessantes?
Ja, ich habe gerade, als du das so gesagt hast, drüber nachgedacht und habe dann irgendwie schon vorbereitet, dem so ganz wild was zu entgegnen, aber ich kann da gar nicht so richtig was gegen sagen. Und das Interessante daran ist aber, ich bin trotzdem nicht gelangweilt und finde die Staffel irgendwie trotzdem toll und guck das gerne. Und ich kann das gar nicht so sagen, weil ich hatte schon auch viele Staffeln vom Dschungelcamp, bei denen ich gelangweilt war. Ne? Yeah. Es gab ja in den letzten 10 Jahren, gab es bestimmt so 3-4 Staffeln, die echt lahm waren. Also unter anderem die mit dem Mann Aurelio, wo das Thema irgendwann nur noch war, dass die immer schlafen. Also das war so der Running Gag, dann, dass da nur noch gepennt wird. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das, also ich muss ja sagen, Dschungelcamp ist für mich mit einer der besten 2 Wochen so im Jahr, was so Unterhaltungsformate angeht. Und ich glaube, für mich ist es einfach jetzt, manchmal hat man das ja in der Lieblingsserie, dann gibt es eine Staffel, da ist man dann jetzt nicht so begeistert und da passieren nicht so abgefahrene Sachen, aber man fühlt sich in der Umgebung dieser ganzen Serie so wohl, dass man einfach denkt, so ja, es könnte jetzt auch ewig so weitergehen. Also ich glaube irgendwie tatsächlich auch nicht daran, dass noch irgendwas richtig Spannendes passiert. Aber trotzdem könnte ich mir das ewig weiter angucken. Ich weiß nicht, ob irgendwas nicht mit mir stimmt.
Also ich gebe, ich muss sagen, bei Love Island gebe ich dir, kann ich das total nachvollziehen. Da war ich auch richtig, richtig entsetzt, als es irgendwann vorbei war. Weil diese 4 Wochen, das war so wie früher als Kind Sommerferien, von denen man denkt, sie dauern ewig oder so.
Ja.
So war das für mich auch. Jetzt bei dem Camp, ich weiß es nicht so richtig. Ich glaube, wenn ich nicht jede Folge mit dem Hintergedanken angucken müsste, dass ich in 4 Stunden aufstehen und mir irgendwas dazu ausdenken muss, könnte ich es auch mehr genießen dieses Mal. Ich finde, dieses Mal bin ich genervt davon, weil ich finde, dass sie, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Kandidaten und ich, wir sitzen doch in einem Boot und müssen irgendwas draus machen oder so. Und ich finde, sie könnten ein bisschen kooperativer sein und mir ein bisschen... mehr Vorlagen liefern. Also bin ich so ein bisschen beleidigt, muss ich sagen.
Was ich aber sagen muss, und vielleicht ist das auch eventuell der Grund, fällt mir jetzt gerade ein, ich finde, dass die Moderation und die Gags dieses Jahr besonders gut sind.
Das stimmt.
Also ich finde, da hat es auch ein paar Schwächelzeiten. Ja. Und ich finde, in diesem Jahr sind die beiden irgendwie gut drauf, die sind auf dem Punkt, die Witze sind gut Und das macht mir auf jeden Fall auch echt große Freude.
Das
und
stimmt.
Auch, dass zwischendurch dann mal so ein Kafka-Gag drin ist mit der Schabe da, mit dieser, mit der Legat-Schabe. Das fand ich einfach toll.
Das fand
also
ich auch
das
gut.
Ist natürlich dann irgendwie mal so ein kleiner Nicker in die Richtung von den Leuten, die das vielleicht anders gucken. Und damit vielleicht auch so ein bisschen der geschlossene Kreis. Ich glaube, dass das, wofür du und auch dieser Podcast seit Jahren kämpfen, dass das langsam so ein bisschen Früchte trägt.
Ja.
Und nämlich, dass von anderen Leuten auch geguckt wird, auch unironisch und ohne, ohne, ja, du hast es so schön beschrieben, auf einem Tennisrichterstuhl zu sitzen und sich nur drüber aufzuregen, sondern auch mit einer großen Liebe und Zugewandtheit und als tolles TV-Produkt wird das jetzt wahrgenommen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Nicker in diese Richtung ist von Menschen, die wir sind.
Das,
vielleicht.
Das finde ich eine schöne Idee und das, das stimmt. Also ich empfinde es tatsächlich auch so. Ich finde es dieses Mal auch, auch wieder wirklich lustiger als vielleicht in den letzten ein, zwei Jahren oder so. Das geht mir auch so. Und ich mag auch die Idee von so einer jetzt eine nicht besonders Geheimgesellschaft, die so sagen, komm, wir haben so dieses Ziel, ne, dass du gesagt hast. Also mit dem Gedanken würde ich mich auch sehr wohlfühlen. Wobei ich gestern hat es mich dann doch wieder überkommen. Ich lese ja eigentlich keine Kommentare unter meinen Texten so.
Ja.
Aber gestern habe ich mal so ein bisschen gelesen. Und es gibt echt immer noch so viele, die das wahrscheinlich seit 10 Jahren irgendwo hinschreiben, dass es der Untergang des Abendlandes ist und Augstein rotiert im Grab und warum denn nur und es gehört verboten und es ist menschenverachtend, wo ich denke, Leute, wenn das Dschungelcamp das menschenverachtendste wäre, was im Fernsehen läuft, wäre für mich alles tippitoppi okay, muss ich sagen. Also
ja.
Naja. Also diese,
das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz.
Diese Typen gibt es immer noch und irgendwie braucht man sie vielleicht ja auch. Aber man wundert sich dann doch, ne?
Aber der Kampf geht weiter.
Der Kampf geht weiter.
Liebe
ich erhebe
Anja.
Die rechte Faust.
Ja. Liebe Anja, vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
Sehr gerne.
Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu sprechen. Liebe Menschen, lest unbedingt, wenn ihr das nicht sowieso seit Jahren schon tut, die Kolumnen, die Anja Rützel beim Spiegel schreibt über Trash-Fernsehen. Und ja. Genau. Und kommt in die Ultras-Gruppe. Komm du bitte auch in die Ultras-Gruppe, wenn du Lust hast. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und lies hier mal durch, was da manchmal auch an Stilblüten entsteht. Wir haben da ja so 6.000 Leute drin.
Ui,
wir haben dann
okay.
Bei so Folgen dann so 2.000 bis 3.000 Kommentare unter so einem Foto. Und da gibt's schon, da geht's schon herrlich zur Sache. Das macht sehr, sehr großen Spaß.
Ich guck
also, liebe
mal rein.
Anja,
ich
du bist herzlich eingeladen.
Aber,
ja.
aber es müssen auch alle mindestens eine SMS für Elena abschicken.
Ja, vielleicht können wir uns darauf einigen.
Die Pause
dass,
war jetzt sehr
kommst,
lang. Die Pause war jetzt sehr
ich,
lang.
Ich habe hab überlegt, wie man das quasi nachweisen kann.
Ich wollte gerade sagen, überprüfen
finde,
kann. Ne? Eigentlich so vielleicht so,
genau.
Vielleicht so ein paar Screenshots schicken davon. Würde mich. Nein, es ist mir wie gesagt gar nicht so die allergrößte Herzensangelegenheit, aber es wäre doch schön.
Finde ich auch. Und Elena Miras würde damit ja auch den dritten Sieg einheimsen
genau.
In einem Reality-Format.
Und du könntest das, die Belege, dass in deiner Gruppe quasi hier Propaganda für sie gemacht wurde, wieder an sie schicken, um vielleicht den, was war's für ein Vogel?
Die Liebe zurückzubekommen.
Den Spastvogel? Ja.
Ne? Den Spastvogel, ja.
Um den vielleicht,
ja.
Guck mal, jeder gewinnt.
Jeder gewinnt.
Okay.
Liebe Anja, vielen lieben Dank.
Sehr gerne.
Ich hoffe, wir sprechen uns bald nochmal wieder und viel Spaß noch beim Dschungel und halte durch.
Jawohl, ebenso. Danke. Tschüss.
Bis dann. Tschüss. Tschüss.